Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Willkommen euch zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Ich bin Tanina und an meiner Seite natürlich und wie immer Peter, unser Patientenanwalt. Grüß dich.
Ja, hallo Tanina. Schön, wieder hier zu sein.
Jede Woche tauche ich ganz tief in die Akten von Peters Kanzlei ein. Ihr wisst das, immer auf der Suche nach den spannendsten Fällen für euch. Oft sind es sehr tragische Geschichten. Und heute haben wir einen Fall, der mal wieder ja doch sehr unter die Haut geht, muss man sagen. Also im wahrsten Sinne auch.
Im wahrsten Sinne, ja, der Fall von Rebecca. Eine Frau, die nach einem eigentlich völlig simplen Eingriff zur Schwangerschaftsverhütung heute ihren Beruf nicht mehr ausüben kann. Wirklich tragisch.
Bevor wir zu Rebeccas Fall kommen, Peter, ich stolpere ja regelmäßig über deine Anwaltssprache, nenne ich es jetzt mal. Also jetzt mal ehrlich, bringt man euch im Jurastudium eigentlich bei, die Dinge für normalos verständlich zu erklären, die jetzt kein Jurastudium im Background haben? Oder kommt das alles erst mit der Zeit, mit der praktischen Arbeit?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Also ich versuche ja hier im Podcast, das nach Möglichkeit für jedermann verständlich rüberzubringen. Das schließt aber nicht aus, dass man den ein oder anderen Terminus technicus, würde der Jurist sagen.
Da war es schon wieder.
Ja, den ein oder anderen juristischen Begriff verwendet, weil sonst wird es einfach zu laienhaft und zu unjuristisch. Aber wir versuchen trotzdem, es verständlich rüberzubringen. Und ich hoffe, das gelingt uns auch. Und im Studium, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, da wird einem das nicht unbedingt vermittelt. Da jongliert man eigentlich mit Paragraphen und vielen lateinischen Ausdrücken, Aussprüchen, Sprichwörtern und juristischen Fachbegriffen, also mit einer Sprache, die kaum jemand versteht. Aber wenn man täglich mit Mandanten spricht, lernt man doch sehr schnell, dass komplizierte Fachbegriffe nicht wirklich weiterhelfen, weil sie nicht verständlich sind. Und da wird einem sofort klar, wie wichtig es ist, Sachverhalte in verständliche Worte zu fassen. Mhm. Und genau das versuche ich auch hier, ohne, wie gesagt, den rechtlichen Tiefgang zu verlieren.
Und ich vermute, in der Medizin läuft das ähnlich. Ich habe euch hier ja schon mal ein- oder zweimal von einem befreundeten Oberarzt erzählt, Jan Hoppe, der arbeitet an der Uniklinik OWL und hat uns hier auch schon so ein-, zweimal bei Fragen geholfen. Und dem habe ich nämlich genau die gleiche Frage gestellt, Peter, wie dir gerade, ob man denn im Medizinstudium den Umgang mit Patienten lernt, also ob es da vielleicht so Rollenspiele oder Ähnliches gibt.
Also als ich studiert habe, und das ist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her, kann ich mich konkret noch an ein Seminar erinnern, wo wir wirklich unter Studenten Rollenspiele gemacht haben und wir uns sonst ziemlich unserer eigenen Fähigkeiten der Empathie überlassen worden sind. Weil das aber eben schon ein paar Jahre her ist und dem Uniklinikum OWL mittlerweile ja ein Modellstudiengang angeboten wird, war ich mir nicht mehr sicher, ob das noch dem heutigen Stand der Uni entspricht und habe unsere Studenten gefragt und die sagen, das geht bei denen mittlerweile ganz stark ins Curriculum ein und beginnt im ersten Semester. Die nennen das mittlerweile Breaking Bad News, so in Anlehnung an die Fernsehserie Breaking Bad. Und da üben die von Anfang an erst Aufklärungsgespräche und später auch das Überbringen schlechter Nachrichten.
Sag mal, und hättest du das in deinem Studium auch gerne schon so etwas ausführlicher gehabt?
Tatsächlich finde ich das ganz wichtig, dass das Alltag im Studieren wird, weil es meiner Meinung nach wesentlich wichtiger ist als Mikrobiologie. Trotzdem habe ich so ein bisschen meine Zweifel, dass derjenige, der so eine gewisse Grundempathie nicht mitbringt, ob man das lernen kann. Man kann sicherlich seine eigenen Fähigkeiten verbessern, aber so eine Grundempathie sollte man mitbringen, zumindest dann, wenn man als Arzt am Patienten arbeitet. Das muss man ja nicht. Es gibt ja ganz viele Bereiche, wo man als Arzt keinen oder wenig Patientenkontakt hat. Aber wenn man den sucht, dann sollte man doch auch diese Fähigkeiten mitbringen, was aber nur dafür spricht, diese Fähigkeiten im Studium zu üben oder sich auch auszuprobieren, vielleicht auch festzustellen, dass einem das sehr schwer fällt und man vielleicht einen Bereich suchen sollte, wo andere Fähigkeiten gefragt sind.
Also die Empathie für den Patienten ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch vielleicht noch so die Fachbegriffe, die ja für euch Ärzte komplett normale tägliche Sprache sind, die vielleicht auch ein bisschen zu reduzieren im Gespräch mit dem Patienten.
Also ich glaube, was einem als Arzt hilft, ist, wenn man soziale Kontakte außerhalb des Berufslebens hat, die nicht Ärzte sind. Dass man, wenn man von seiner Arbeit erzählt, mal dazu gezwungen ist, normalverständliche Begriffe zu verwenden, weil es einem dann auch leichter fällt, das mit Patienten so zu machen. Aber ja, ganz bestimmt verstehen viele Patienten nicht alles von dem, was man ihnen in der Kürze der Zeit vermittelt. Und ich glaube auch, dass wenn man eine vollständige Patientenaufklärung macht, wenn man sich mal so einen Aufklärungsbogen anguckt, wie viel Text da alleine drin ist, selbst wenn ich das alles bis ins Detail erzähle, dann bleibt kaum etwas davon bei dem Patienten hängen am Ende unseres Gespräches. Das Aufklärungsgespräch ist sicherlich häufig das längste Gespräch, das man mit einem Patienten als Arzt führt. Wesentlich länger als das Gespräch nach der Behandlung. Und ich finde es immer eine sehr gute Gelegenheit, Arzt-Patienten-Beziehungen aufzubauen. Es sollte aber am Ende dieses Gespräches ein Gefühl von gut aufgehoben sein und von Hoffnung und von das, was da kommt, verbessert mein Leben und verschlechtert es nicht, bleiben. Obwohl man auf alle relevanten Risiken hingewiesen hat. Ja? Ich leite zum Beispiel die Gespräche ein mit dem, dass ich sage, was jetzt kommt, ist die Packungsbeilage. Ja, dass ich sage, das sind Dinge, die gibt es, die muss ich Ihnen erzählen und die sind auch nicht ausgedacht. Die sind aber nicht die Regel, sondern die Ausnahme, dass so etwas passiert.
Das ist doch wirklich spannend. Also der Arztberuf besteht nicht nur darin, Diagnosen zu stellen, Krankheiten zu heilen, sondern auch in der Kommunikation auf Augenhöhe mit dem Patienten. Mhm. Der Patient muss schlichtweg verstehen, was der Arzt ihm erklären will. Weil sonst kann er ja auch gar nicht darauf eingehen, ob eine Operation für ihn sinnvoll ist oder nicht. Der Patient muss nicht ins kleinste Detail, aber im Groben und Ganzen, das ist ja auch der Maßstab für die Aufklärung, verstehen, was auf ihn zukommt. Und heute besprechen wir den Fall von Rebecca. Und Tanina, sei doch so freundlich, uns einmal den Einstieg in ihre Geschichte vorzustellen.
Sehr gerne. Also Rebecca ist 29 Jahre alt, hat sich in ihrem Berufsleben, anders kann man es nicht sagen, wirklich hochgearbeitet. Sie hat den Hauptschulabschluss gemacht, dann Realschulabschluss und 2 Jahre höhere Handelsschule. Im Anschluss noch eine kaufmännische Ausbildung und Weiterbildung zur Finanzbuchhalterin. Seit vielen Jahren ist sie jetzt im Kreditmanagement eines Weltmarktführers in der Holzverarbeitung in Nordrhein-Westfalen tätig. Seit einigen Jahren ist sie mit Felix überaus glücklich verheiratet, wie sie selber sagt. Ihr berufliches Vorankommen hat bisher eine Familienplanung nicht zugelassen. Sie will da wirklich noch im Job Gas geben. Und deshalb verhütet sie und hat sich vor einiger Zeit ein sogenanntes Implanom-Implantat einsetzen lassen. Das wird auch gerne Verhütungs- oder Hormonstäbchen genannt. Vielleicht habt ihr es in der Form schon mal gehört. Dieses dünne, biegsame Stäbchen wird an der Innenseite des Oberarms unter die Haut implantiert. Und dieses Implantat gibt dann kontinuierlich das Gelbkörperhormon Gestagen ab. Das verhindert den Eisprung und damit natürlich eine unerwünschte Schwangerschaft. Diese Methode dient als Langzeitverhütung, gilt als sehr zuverlässig, als sehr sicher. Und das wurde an Frauen im Alter zwischen 18 und 40 Jahren nachgewiesen. Das Implanom gilt für 3 Jahre als verlässlich wirksam, sollte dann aber spätestens wirklich nach diesen 3 Jahren entfernt werden. Man kann sich direkt nach der Entfernung ein neues Hormonstäbchen einsetzen lassen. Das Hormonimplantat ist seit dem Jahr 2000 in Deutschland zugelassen und gut geeignet für Frauen mit regelmäßigem Zyklus. Das sagt soweit der Hersteller. Die Kosten, ja, Vorsicht, werden allerdings nicht von der Krankenkasse übernommen. Das Hormonstäbchen kann natürlich auch vor Ablauf der 3 Jahre entfernt werden, zum Beispiel, wenn man den Wunsch hat, schwanger zu werden oder wenn man es einfach nicht gut verträgt. Bereits kurz nach der Entfernung ist die Frau auch wieder fruchtbar.
Ja, man darf aber nicht vergessen, wie bei allen anderen Medikamenten auch, gibt es auch beim Hormonstäbchen Nebenwirkungen, die auftreten können. Das sind beispielsweise Zwischen- und Schmierblutungen, Zyklusstörungen, inklusive sogar Ausbleiben der Menstruation, Akne, Stimmungsschwankungen hin bis zu depressiven Verstimmungen, Kopfschmerzen oder Gewichtszunahme. All das sind mögliche Nebenwirkungen.
Wir Frauen sind aber auch immer gekniffen. Das sind wieder so Nebenwirkungen. Die will man alle nicht haben. Aber sie sind ja jetzt noch nicht wirklich gesundheitsbedrohlich. Rebecca trägt das Hormonstäbchen und bekommt dann aber Blutungsstörungen. Sucht dann sicherheitshalber ihre langjährige Gynäkologin auf und die empfiehlt ihr nach umfangreichen Untersuchungen, das Implanonstäbchen aus dem linken Oberarm wieder zu entfernen. Und das ist ein eigentlich einfacher Eingriff. Es ist auch ein sehr kleiner Eingriff. Für die Entnahme selbst ist nur ein ganz kleiner winziger Schnitt erforderlich, der dann unter lokale Betäubung gesetzt wird. Rebeccas Ärztin kann das kleine Stäbchen aber nicht ertasten am Arm von Rebecca und ordnet deshalb eine Röntgenaufnahme an. Die wird ein paar Tage später auch in einem benachbarten MVZ durchgeführt. Die Frauenärztin von Rebecca schaut sich die Röntgenaufnahme an und entscheidet dann, das Implantat in der gynäkologischen Ambulanz des örtlichen Krankenhauses entfernen zu lassen. Rebecca hat am linken Oberarm, das müsst ihr wissen, eine 1 cm lange Narbe, weil ihr an dieser Stelle zuvor schon mehrfach Implantate eingesetzt und entfernt wurden. Und diese Stelle an ihrem Arm soll jetzt auch wieder als Öffnung verwendet werden. Die Ärztin im Krankenhaus führt eine Ultraschalluntersuchung durch, bei der sie dann im Anschluss das Stäbchen sehr gut erkennen kann, also sonografisch gut sichtbar beschreibt sie es. Die Operation soll dann ambulant erfolgen und nach entsprechender Aufklärung wird der Eingriff auch einige Tage später durch die leitende Oberärztin durchgeführt. Direkt nach dem Eingriff, den Rebecca ja nun auch schon kennt, bemerkt sie, dass diesmal irgendwas anders ist. Irgendwas stimmt da nicht. Ihre linke Hand ist kraftlos. Das war vorher nach dem Austausch des Hormonstäbchens eben nicht der Fall. Sie wird daraufhin in eine Klinik für Neurologie verlegt. Dort werden bei Rebecca sowohl motorische als auch sensomotorische Störungen festgestellt. Sie hat außerdem Schmerzen, auch Taubheitsgefühle im linken Arm, Gefühlsstörungen, da kommt so Zuckungen, Kribbeln, Stechen, Brennen, all das spielt sich plötzlich so kirmesartig in ihrem Arm ab. Und sie hat eine Überempfindlichkeit und auch Berührungsschmerz. Und all das sollte so natürlich nicht sein. Der Neurologe stellt fest, dass der Nervus ulnaris im linken Arm von Rebecca verletzt worden ist. Und bis heute hat sich ihr Zustand auch nicht verbessert. Seit der Operation ist sie arbeitsunfähig. Sie weist einen Grad der Behinderung von 40 auf. Sie leidet bis heute unter Schmerzen, unter Schlafstörungen und muss kontinuierlich auch Schmerzmedikamente einnehmen. So, Peter, jetzt kommst du ins Spiel. Diesen erheblichen Schaden wollte Rebecca nicht hinnehmen und ihr habt erstmal versucht, Schadensersatzansprüche außergerichtlich geltend zu machen. Die Erwiderung des Haftpflichtversicherers des Krankenhauses war ja so kurz wie auch unbefriedigend für euch und für Rebecca. Da gab es lediglich diese kurze und knappe Mitteilung, wir können keinen Behandlungsfehler erkennen. Und an der Stelle wäre es jetzt was Neues, wenn du gesagt hättest, okay, das war's, dann ziehen wir uns zurück. Hast du natürlich nicht gemacht.
Nein, haben wir nicht gemacht. Aber was wir immer machen, ist die außergerichtliche Geltendmachung der Ansprüche. Damit beginnt eigentlich jeder Fall. Es sollte immer versucht werden, dass man, ohne dass man ein Gericht bemühen muss, eine Einigung mit der Gegenseite, sprich der Behandlerseite, erzielen kann. Und wenn ich jetzt so rückschauend einmal in meine Tätigkeit hineinblicke, dann muss man sagen, dass früher die Regulierungsbereitschaft im außergerichtlichen Bereich bei den Haftpflichtversicherern doch deutlich ausgeprägter war als heutzutage. Also wir haben früher sehr viel mehr Fälle außergerichtlich erledigen können, sprich in Form einer Schadensersatzregulierung, als das heute der Fall ist. Also das hat deutlich abgenommen. Die Bereitschaft zu regulieren hat so abgenommen, dass die allermeisten Fälle in ein gerichtliches Verfahren übergehen.
Was sind denn die Gründe? Es kann ja auch gerichtlich ganz schön schief gehen. Also sind das nur Kostenspargründe?
Ja, da gibt es mannigfaltige Gründe. Also es sind sicherlich Überlegungen des Versicherers zu sagen, der Patient hat möglicherweise keine Rechtsschutzversicherung und wird schon aus finanziellen Gründen abgehalten, einen Prozess zu führen. Oder er hat ein gewisses Lebensalter erreicht, wobei er dann vielleicht nicht mehr unbedingt den Ende des Verfahrens, wenn es auch durch mehrere Instanzen geht, erleben wird. Oder er hat schlichtweg nicht die Nerven, sich damit auseinanderzusetzen. Nochmal mit der eigenen Krankheitsgeschichte, aber auch, wenn dann Anwälte der Gegenseite schreiben, ja, alles, was der Patient vorgetragen hat, das stimmt so nicht. Das ist ja auch nervenaufreibend. Und darauf setzen, glaube ich, die Versicherer und deren Kriegskasse ist vielleicht die falsche Formulierung, aber deren Kasse, um Schadensersatzzahlungen leisten zu können, ist auch nicht mehr so proppevoll wie vor 20 Jahren noch. Und darum wird noch mehr darauf geachtet, dass man nach Möglichkeit nur in ganz seltenen Ausnahmefällen außergerichtlich alles anerkennt und zahlt und dann eher sagt, komm, wir gehen ins richtige Verfahren, auch in der Hoffnung, dass es dann positiv für den Versicherer ausgeht. Versicherer, Klammer auf, eigentlich für den Arzt, aber der Versicherer führt ja das Verfahren selbst und entscheidet über die Regulierung oder die ausbleibende Regulierung. Und das sind alles so Gründe, die da mit reinspielen, warum es doch jetzt deutlich häufiger ins gerichtliche Verfahren geht.
Also sind die Kassen der Versicherer ähnlich klamm wie die Krankenkassenkassen?
Ja, das kann man sich ja gut vorstellen, dass das nicht anders sein kann, ne? Dass sie da nicht die Millionen und Milliarden horten, um dann Schadensersatzzahlungen zu leisten. Das geht ja auch nur noch, weil die Haftpflichtprämien für die Krankenhäuser, insbesondere wir kennen die Thematik bei den Hebammen, immer höher werden. Ja. Und diese Gelder brauchen die einfach, um dann die Schadensersatzzahlungen leisten zu können. Der Haftpflichtversicherer im Fall von Rebecca hatte sich auch recht einfach gemacht. Es war lediglich ein Zweizeiler, in dem er mitgeteilt hat, er sähe da keinen Behandlungsfehler und würde eine Schadensregulierung ablehnen. Daher verblieb allein wieder der Weg der gerichtlichen Geltendmachung. Und im Rahmen des Arzthaftungsprozesses hat die zuständige Arzthaftungskammer, das war wieder eine spezialisierte Kammer des Landgerichts, insgesamt zwei Gutachten eingeholt, nämlich ein fachgynäkologisches Gutachten und zusätzlich ein neurochirurgisches Gutachten. Hier hat zwar nur eine Gynäkologin, in Anführungszeichen natürlich nur eine Gynäkologin gehandelt, aber es gab auch neurochirurgische Fragestellungen zu beantworten und darum wurde das weitere Gutachten eingeholt. Es wird nachher klarer, warum das denn so gemacht worden ist. Und der Gynäkologe, den das Gericht beauftragt hatte, der führte unter anderem aus, dass es im Rahmen des Eingriffs mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, nicht mit absoluter, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, zu dieser Schädigung des Oberarmnerves, also des Nervus ulnaris, gekommen ist. Der Sachverständige führte weiter aus, dass die Art der Präparation des Oberarms auch nicht in das übliche operative Feld des Fachgebiets Gynäkologie gehöre. Bei der beschriebenen dislozierten Lage des Implantonsstäbchens, also das war verschoben, nicht an der Stelle, wo es hätte sein sollen, seien exakte anatomische Kenntnisse erforderlich. Und die erfordern eine entsprechende Qualifikation. Und darum ist der neurochirurgische Gutachter zusätzlich beauftragt und später dann angehört worden. Und der hat das nochmal bestätigt, dass das nicht in das gynäkologische Fachgebiet fällt, eine Operation, wie sie hier bei Rebecca durchgeführt worden ist, durchzuführen, sondern es ist zwingend zumindest die Hinzuziehung eines Facharztes für Gefäßchirurgie oder Neurochirurgie erforderlich. Das Gericht wertete die beiden übereinstimmenden Ausführungen beider Sachverständiger dahingehend, dass die Oberärztin, die den Eingriff durchgeführt hatte, keine ausreichende Qualifikation für die durchgeführte Operation gehabt hat. Sie hätte sie einfach nicht machen dürfen. Und da gibt es eine Vorschrift im BGB, Paragraph 630, klein h, Absatz 4. Das ist eine Vorschrift, die im Jahre 2013 im Rahmen des sogenannten Patientenrechtegesetzes in das bürgerliche Gesetzbuch eingebracht worden ist. Und diese eher unbekannte Vorschrift sagt in Absatz 4, dass es eine Vermutung dafür gibt, dass, wenn ein Fehler aufgetreten ist, die mangelnde Befähigung für die Verletzung, also den Gesundheitsschaden, ursächlich war. Davon ist einfach aufgrund einer Vermutung auszugehen.
Ich habe eine Frage. Spielt das jetzt eigentlich eine Rolle? Also im Moment gucken wir uns ja jetzt gerade mit den Gutachten an, dass diese Oberärztin in dieser gynäkologischen Abteilung diesen Eingriff nicht hätte durchführen sollen. Was ist mit der Frauenärztin von Rebecca, die sie ja quasi dahin geschickt hat? Kann man der auch einen Vorwurf machen?
Nein.
Also die ist raus aus der Verantwortung.
Ja, die ist vollkommen raus, weil sie konnte das dann dem Krankenhaus überlassen, dass die noch, wenn es erforderlich sein sollte, da wurden ja auch noch weitere Untersuchungen durchgeführt, weil die Diagnostik gemacht. Und wenn sich dann herausstellt, wir brauchen hier auch einen Chirurgen, egal welcher Fachrichtung, dann hätte der hinzugezogen werden müssen. Okay. Das fällt jetzt aber nicht mehr in den Verantwortungsbereich der Frauenärztin. Also Okay. Die ist komplett gut raus.
Wo waren wir stehen geblieben?
Ja, bei 630h BGB. Also der regelt ganz allgemein die Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und für Aufklärungsfehler. Und in Absatz 4, da steht in dieser Bestimmung, ich will es einmal wörtlich zitieren, war ein Behandelnder für die von ihm vorgenommene Behandlung nicht befähigt, wird vermutet, dass die mangelnde Befähigung für den Eintritt der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit ursächlich war. Mhm. Und diese Vermutung kann der Arzt natürlich auch entkräften und sich dieser entgegenstellen. Also indem er darlegt, doch, ich war befähigt dazu, zu dieser Operation, ich konnte die durchführen. Dann wird diese Vermutung, wenn man dem Glauben schenken kann und annehmen kann, ja, das war so, es war ausreichend doch, dann kann diese Vermutung, die erstmal im Raume steht und dem Patienten eine Erleichterung bringt, bei der Beweisführung entkräftet werden. Das gelang aber im Fall von Rebecca, der leitenden Oberärztin, nicht. Sie hatte einfach diese Qualifikation nicht. Ich weiß noch, dass sie ganz am Anfang ihrer beruflichen Karriere mal in der Chirurgie tätig gewesen ist, aber das war Jahre, Jahrzehnte zurückliegend und das war dann nicht mehr ausreichend zu sagen, sie hatte noch die Befähigung, diesen Eingriff, bei dem der Neurochirurg gefordert hat, es muss ein Chirurg das Ganze zumindest begleiten. Diese Befähigung hatte sie nicht mehr.
Also wir halten fest, wir haben jetzt hier zwei Gutachten und für die Oberärztin, die die Operation im gynäkologischen Bereich vorgenommen hat, sieht es gerade nicht gut aus.
Nee, für sie sieht es ganz und gar nicht gut aus, weil die beiden Gutachter haben noch einen weiteren Behandlungsfehler festgestellt und den begründen sie damit, dass die operierende Ärztin vor der Operation beziehungsweise vor dem Setzen des Schnittes mit dem Skalpell und auch während der Operation sich nicht von dem Sitz des Implanonstäbchens überzeugt hat. Der neurochirurgische Gutachter führte dazu aus, dass aufgrund der vorliegenden Röntgenbilder bereits aus der maßgeblichen Ex-ante-Sicht, also der Sicht vorher, klar gewesen sei, dass das Implantat nicht einfach über die vorhandene Narbe zu erreichen sei. Mhm. Und anhand der Röntgenbilder sei einfach deutlich gewesen, dass das Implanonimplantat von dem ursprünglichen Einbringungsort sehr weit entfernt gelegen habe. Und vor diesem Hintergrund sei es für ihn ein unabdingbarer Schritt, also zwingend, vor einer solchen Operation ein MRT oder ein CT durchzuführen, um das Implanonstäbchen exakt zu lokalisieren. Das ist nicht gemacht worden. In einer solchen Situation sei der Zugang auch nicht über die alte Narbe zu wählen gewesen, wie von der operierenden Ärztin vorgenommen, sondern in Bauchlage über den hinteren Oberarm. Also der Zugang kann dann nicht mehr über, wie es all die Jahre war, über diese bestehende 1 Zentimeter lange Narbe gewählt werden, sondern in Bauchlage über den hinteren Oberarm.
Das ist ja schon eine ganz andere Operation.
Das ist eine andere Operation, ganz anderer Umfang. Da ist alles leider nicht berücksichtigt worden. Und er sagt schließlich, dass die Ärztin sich im Klaren darüber hätte sein müssen, in der Nähe des Nervus ulnaris zu operieren. Und dass dieser möglicherweise,
ja,
in welcher Form auch immer, genau, tangiert wird, beschädigt wird. Das hat sie auch nicht getan. Der muss dann frei präpariert werden. Also der ist sehr sensibel, kann sehr schnell verletzt werden. Und da muss man klare Verhältnisse schaffen, dass es da nicht zu einer Beschädigung in welcher Form auch immer kommt.
Also da spricht er jetzt wirklich sehr, sehr viel gegen den operativen Eingriff der Oberärztin. Was gab es denn an Urteil? Wie ist die Sache ausgegangen?
Ja, es gab zunächst Bemühungen, ob nicht möglicherweise ein Vergleich geschlossen werden könne. Diese Bemühungen trugen aber keine Früchte. Wir konnten uns da nicht verständigen. Und darum gab es dann auch ein Urteil des Landgerichts. Und das hat den Krankenhausträger, das war in dem Fall der Beklagte, zu einer Schmerzensgeldzahlung von 35.000 Euro verurteilt und zum Ausgleich der bis dahin entstandenen materiellen Ansprüche, das waren Haushaltsführungsschaden, teilweise Verdienstausfall, von 12.000 Euro verurteilt. Und dann gab es noch das sogenannte Feststellungsurteil. Das besagt im Regelfall, dass man für die nicht vorhersehbaren immateriellen Ansprüche, das sind die Schmerzensgeldansprüche, die man zum Zeitpunkt der Verurteilung noch nicht erkennen kann, dafür eintreten muss als Krankenhausträger und alle weiteren materiellen Schäden, also weiterhin den Haushaltsführungsschaden, Medikamentenzuzahlung, Fahrtkosten, Verdienstausfall und so weiter und so fort. Alles, was dazukommt. Auch dazu ist der Krankenhausträger verurteilt worden. Und da Rebecca nach wie vor nicht arbeitsfähig ist, erhält sie jetzt fortlaufend monatlich eine Schadensersatzzahlung in Höhe von mehreren tausend Euro. Und das wird so lange weitergehen, bis sich dieser Zustand möglicherweise, was zu hoffen ist, ändern wird.
Nach wie vor hat sie Probleme, größte Probleme mit ihrem Arm. Du hast es gerade gesagt, sie kann nicht arbeiten gehen. Und ihr Kinderwunsch, der bleibt noch bestehen. Den hat sie noch nicht aufgegeben. Aber sie macht sich tatsächlich auch wirklich Sorgen darum, ob sie das Kind wirklich vernünftig versorgen oder auch halten kann mit dem Arm, der einfach noch nicht richtig funktioniert. Peter, danke dir, dass du uns heute wieder so einen spannenden Fall mitgebracht hast. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was daraus lernen. Und dann haben wir ja jetzt noch einen ganz besonderen Hinweis für euch, über den wir uns auch sehr freuen, denn wir haben für euch ein Buch geschrieben.
Ja, das ist richtig. Das trägt sogar den Titel unseres Podcasts, Wenn Ärzte Fehler machen, Tatort Krankenhaus. Und es wird ab dem 15. April erhältlich sein.
Aber ihr könnt das jetzt schon vorbestellen. Ihr könnt die Ersten sein. Überall Amazon, wo man so Bücher bekommen kann online. Da könnt ihr jetzt schon eine Vorbestellung aufgeben. Dann landet dieses wunderbare Buch, wie wir finden, vielleicht schon bei irgendwem im Osterkörbchen zum Verschenken, zum Selberlesen. Und natürlich sind da neue Fälle für euch drin. Da sind ein paar Fälle drin, die ihr vielleicht im Podcast schon gehört habt, aber auch jede Menge ganz neue Fälle in dem Buch, Wenn Ärzte Fehler machen. So heißt es mit dem Zusatz Tatort Krankenhaus. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr zugreift.
Und alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns, wie gesagt, sehr herzlich darüber freuen,
genau,
wenn ihr da zugreift und uns damit auch ein Stück weit unterstützt.
Schlag zu. Und ihr könnt euch natürlich auch auf eine neue Podcast-Folge freuen. Nächste Woche gibt's einen neuen Fall. Natürlich wieder erstmal eine Woche exklusiv auf RTL Plus und dann überall, wo ihr gerne unseren Podcast hört. Bis dahin.
Tschüssi. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.